Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Idee klingt ja einfach und auch bestechend. Wenn man nur genug Bäume in aller Welt pflanzen würde, dann ließe sich der bedrohliche Klimawandel entschärfen. Und zwar drastisch. 2/3 des schädlichen CO2 in der Atmosphäre ließen sich wieder einfangen durch die Aufforstung von Wäldern. Seit Freitag macht die Studie von Forschern aus Zürich Schlagzeilen, aber natürlich beschleicht einen auch gleich der Gedanke, klingt eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Was funktionieren könnte und was nicht, das klären wir gleich. Von unserer Korrespondentin für Afghanistan will ich außerdem wissen, ob Verhandlungen mit den radikal-islamischen Taliban als Weg aus der allgegenwärtigen Gewalt taugen. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. Mal ganz langsam und zum Mitdenken. Bäume können Kohlendioxid aufnehmen und binden. Viele Bäume können viel CO2 aufnehmen und binden. Wenn man also Wälder auf einer Fläche fast so groß wie die USA pflanzen würde, dann wären diese Wälder in der Lage, das meiste an Treibhausgasen aus der Atmosphäre herauszufiltern. Klingt einfach, klingt logisch. Ist damit also die überzeugende Lösung für die Klimakrise gefunden oder ist dieser Vorschlag einfach zu schön, um zu funktionieren, wie jetzt die Kritiker der Studie rufen? Mein Kollege Volker Mrazek ist Wissenschaftsjournalist und er hat sich über diese Studie der beiden Forscher von der ETH Zürich gebeugt. Volker, schön, dass du da bist.
Gerne.
Die Forscher haben also berechnet, wie viel Platz auf der Erde vorhanden ist, um Wälder als CO2-Speicher anzulegen. Das Ergebnis: forstet man überall dort auf, wo es möglich ist, könnten 2/3 des Treibhausgases aus der Atmosphäre gefiltert werden. Zunächst mal, ist diese Berechnung für sich genommen erstmal solide gemacht?
Also dafür kriegen die Forscher viel Lob, sind übrigens nicht nur Leute von der ETH Zürich, sondern auch einige von der Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, der FAO. Die haben sich sehr viel Mühe gemacht. Das heißt, sie haben grundsätzlich erstmal ja so eine Hausnummer genannt. Wie viel kann man überhaupt aufforsten? Welche Flächen stehen dafür zur Verfügung? Das haben sie auch ganz geschickt gemacht. Sie haben sich fast 80.000 Satellitenbilder angeschaut, haben quasi so die ganze Erde gescannt, geschaut, wo sind sogenannte degradierte Flächen, also Ödland oder Ökosysteme, wo auch mal Bäume oder Wälder gestanden haben, die dann gerodet worden sind, haben gesagt, das sind Brachflächen, die kann man benutzen. Allerdings gibt es eben Kritik daran, dass bestimmte Flächen, die zum Beispiel für die Landwirtschaft genutzt werden, bei einer solchen Beobachtung aus dem All durchrutschen. In Afrika zum Beispiel oder auch in den Tropen, da gibt es die landwirtschaftliche Praxis, dass man Felder nur vorübergehend bewirtschaftet. Da lässt man auch große Flächen brachfallen, nutzt die erst ein paar Jahre später. Und wie soll ein Satellit erkennen, das ist jetzt degradiertes, unnützes Land, da kann man doch gerne wieder ein paar Bäume pflanzen. Oder ist das jetzt ein solches Ackerland, das eigentlich nochmal genutzt wird? In Afrika nennt man das Rotationswirtschaft und da gibt es Kritik. Und die Forscher sagen auch, die ist berechtigt, das stimmt, das können wir nicht sehen. Also im Grunde wird das Potenzial vielleicht zu groß gesehen und überschätzt, das kann man schon sagen.
Gut, dann ist das Potenzial möglicherweise etwas geringer als berechnet, aber es bleibt ja zunächst mal der Fakt, es gibt rund um den Globus Flächen, die man aufforsten könnte. Können wir gleich noch vielleicht drüber sprechen, wo das sein könnte. Und es gibt die Möglichkeit, selbstverständlich dort Bäume zu pflanzen. Also können wir daraus den Schluss ziehen, dieses Prinzip, dass die da, diesen Gedanken, den die da uns einpflanzen sozusagen, trägt der. Also es ist möglich, einfach so viel zu pflanzen, dass wir ungeheure Mengen an CO2, die wir über Jahrhunderte in die Atmosphäre geschickt haben, wieder binden können, unschädlich machen.
Ja, im Grunde ist das ja so ein Rollback. Ne? Es war ja alles mal bewaldet. Als wir hier noch nicht waren, stand hier überall Buchenwald zum Beispiel. Also man würde die Geschichte zurückdrehen und würde man dann wieder Länder, Landstriche, Kontinente haben, die mehr Wald tragen. Natürlich ist das ein schlüssiges Konzept im Prinzip. Die Frage ist natürlich, wie realistisch das ist. Auf der anderen Seite, und das wissen die Forscher selbst, dauert das sehr, sehr lange, wenn man jetzt anfängt, Wälder zu pflanzen. In ihrer Wachstumsphase nehmen die natürlich schon CO2 auf, aber erstmal gar nicht so viel. Das dauert eine Weile. Also je älter die Bäume sind, desto effektiver, effizienter nehmen sie CO2 auf. Das heißt, der klimakühlende Effekt, den man da hätte, oder der CO2-Müll aus der Atmosphäre saugende Effekt, der würde sich jetzt nicht ad hoc einstellen. Man muss auch sagen, es gibt ja schon solche Aufforstungsprogramme. Es gibt auch eine sogenannte Bonn-Challenge. Das ist mit der Stadt Bonn verbunden, weil das da mal aus der Taufe gehoben worden ist. Also seit Jahren haben sich Dutzende Länder schon dazu verpflichtet, dass sie wieder mehr aufforsten. China macht zum Beispiel auch sehr, sehr viel. Aber wenn man sieht, auf der anderen Seite haben wir immer noch Rodung und Abholzung. Wir haben zunehmende Waldbrände und es gibt eine Abschätzung, die sagt, jedes Jahr gehen 10 Milliarden Bäume verloren durch Rodung, durch Waldbrände. Das heißt, bevor man überhaupt mal an den Punkt kommt, wo man jetzt reichlich Wälder aufforstet und man da einen CO2-Effekt, einen abkühlenden Effekt hat, da ist schon so viel Naturwald wieder verloren gegangen, vor allen Dingen in den Tropen, dass eben da auch die Kritik ist. Also wie realistisch ist das eigentlich? Natürlich, theoretisch besteht die Möglichkeit, das alles zu machen. De facto ist es so, dass man erstmal diese Entwaldung unbedingt in den Griff bekommen muss. Und das ist auch ein Kritikpunkt. Aber natürlich ist es richtig, aufzuforsten ist grundsätzlich keine falsche Maßnahme. Es gibt viele andere sinnvolle Nebeneffekte. Also fürs Ökosystem, für den Wasserhaushalt, um die Natur wieder auf die Beine zu kriegen. Das ist auch gar keine Frage.
Noch gar nicht gesprochen haben wir über die Frage, welche Länder denn nach Auffassung dieser Berechnung oder dieser Forscher, die diese Berechnung durchgeführt haben, überhaupt in Frage kommen würden.
Das ist sehr interessant. Also bisherige Aufforstungsprogramme, die auch mit viel Geld aus Industrieländern gefördert werden, zum Beispiel auch mit deutschem Geld oder Geld aus Norwegen, die konzentrieren sich im Wesentlichen auf die Tropen, auf Regenwälder, wo der Raubbau ja auch am größten war. Indonesien, Brasilien, Amazonas, Regenwald und dergleichen. Diese Studie lenkt jetzt den Blick ein bisschen auf die anderen Weltregionen und sagt, hört mal, hier sind Industriestaaten, die haben viel größere Flächen, die wieder bewaldet oder aufgeforstet werden könnten. Und zwar gibt es da so eine Rangliste. Angeführt wird die von Russland, danach kommen die USA, dann kommt Kanada, dann kommt immer noch nicht Brasilien, da ist Australien auch noch knapp davor und kurz hinter Brasilien kommt China. Das ist die Rangliste, die die Forscher aufstellen. Und sie sagen zum Beispiel, die potenzielle Wiederaufforstungsfläche in Russland ist dreimal so groß wie die in Brasilien, da wo der Regenwald steht oder wächst. Das heißt, das ist das Interessante eigentlich, dass sie so ein bisschen auf diese Region aufmerksam macht und auch sagt, hey, ihr Industrieländer, ihr könnt auch was machen und vielleicht kommt da sogar was in Gang. Die können ja alle unter dem Pariser Klimaschutzprotokoll alle möglichen Maßnahmen anrechnen, die sie da machen oder veranstalten, um ihre CO2-Bilanz zu verbessern. Und da ist natürlich Aufforstung auch ein Thema. Und wenn die jetzt sehen, also ein Land wie Russland ist ein schlechtes Beispiel, die tun gar nichts mehr in Sachen Klimaschutz.
USA.
Kanada, USA, ja, leider auch China. Nicht mehr so viel. Aber USA ist ja interessant, die Regierung macht nicht viel, also Washington, aber die Bundesstaaten und viele Städte machen ja was. Also wenn die das jetzt sehen, ey, das stimmt, wir können bei uns eigentlich auch was machen. Und die Forscher, das ist ganz interessant, die haben so ein Werkzeug ins Internet gestellt. Das kann man anklicken, da kann man sagen, ich bin in Kalifornien, ich habe hier eine Fläche, die ist so und so groß. So, was mache ich denn jetzt hier? Dann nimmt man dieses Werkzeug, klickt das an, dann wird einem gesagt, wie groß ist die Fläche, so und so groß, wie viele Bäume kannst du da hinstellen oder solltest du da hinstellen? Und dann kommt dann raus, aha, da ist so und so viel CO2, was eingespart werden kann. Und man kriegt auch noch einen Tipp, welche Bäume man da hinstellt. Denn das haben die Forscher auch gemacht. Die haben quasi so eine Weltkarte der besten Standortbedingungen für Bäume gleich mitgeliefert, um Fehler zu vermeiden. Es werden ganz viele Fehler bei Wiederaufforstungsprojekte.
Kenne ich aus Afrika zum Beispiel.
Ja. Ja, es gibt auch Beispiele in England zum Beispiel, wo man schon vor ewigen Zeiten, England war fast waldfrei, dann haben die schon in den 1920er Jahren angefangen, große künstliche Wälder zu schaffen. Was haben die gemacht? Die haben da Fichte hingestellt. Fichte, Monokulturen, es war auch noch eine exotische Fichte. 50 Jahre später, als man klüger war, hat man dann festgestellt, das war auch nicht so die tolle Idee. Und jetzt hat man dann die Wälder umgebaut. Jetzt sind das Mischwälder. Also man kann viele Fehler machen. Und dieses Werkzeug, was die Forscher da mit dieser Studie liefern, ist auch vielleicht ganz nützlich, um solche Fehler zu vermeiden.
Also man kann viele Fehler machen. Man kann aber auch, wie ich dich richtig verstehe, tatsächlich einen substanziellen Effekt erzielen. Wenn wir jetzt mal den Gedanken für einen Augenblick weglassen, dass es so eine Art konzertierte Aktion geben müsste, einen Masterplan für alle Brachflächen dieser Welt und Russland müsste mitspielen, China, USA, das ist ja für den Moment nicht zu erwarten. Aber es könnte sozusagen im Kleinen angefangen durchaus einen Effekt haben. Liegt also das Problem dieser Studie ganz woanders, nämlich in dem Gedanken, dass man was machen könnte, ohne dass wir tatsächlich unsere industrielle Produktion, unsere Verhaltensweisen, unsere Treibhausemissionen, dass wir da überhaupt ran müssen. Ist der Gedanke so verlockend, weil er uns suggeriert, wir müssen gar nichts ändern, wir können nur ein paar Bäume pflanzen oder eben meinetwegen auch sehr viele und das Problem ist gelöst?
Nein, nein, die Forscher weisen ganz dezidiert darauf hin, dass es natürlich nicht so ist. Es ist eine große Chance, was zu machen. Es gibt ein Potenzial, viel mehr zu tun, aber das entbindet uns nicht von den ganzen anderen Pflichten. Wir hatten schon angesprochen, es wird ja entwaldet im Moment. Es gibt ja immer noch Rodung, es gibt zunehmende Waldbrände. Das muss man in den Griff kriegen. Natürlich müssen wir was an unserem CO2-Ausstoß tun, denn die Forscher sagen auch, das ist ein Werkzeug, um den CO2-Müll, den wir der Atmosphäre schon aufgebürdet haben, der da zum Teil noch liegt, rauszuholen. Aber wenn man sie dann fragt, können wir denn an den aktuellen CO2-Emissionen was machen? Wir stoßen jedes Jahr 35 Gigatonnen Kohlenstoff raus, also Giga bedeutet Milliarden Tonnen. Dann sagen sie, da kann man mit dieser Aufforstung nicht so viel machen. Diesen Trend muss man stoppen und dann können irgendwann, Wälder wachsen ja, brauchen Zeit zum Wachsen, können diese Wälder ins Spiel kommen. Das Stichwort ist negative Emissionen. Die Klimaforscher sagen uns ja, wir werden diese 1,5 Grad Welt nicht erreichen können. Wir werden auch die 2 Grad plus Temperaturschwelle auf jeden Fall reißen, weil wir zu spät dran sind. Das heißt, wir werden irgendwann mal vermutlich gezwungen sein, CO2 aus der Atmosphäre wieder zu entfernen. Und das ist das, was die Forscher hier sagen. Wenn wir viel mehr Wälder hätten, wenn wir aufforsten, dann können diese Wälder das CO2, das da schon ist, dieser Unterschied zwischen dem berühmten 280 ppm, wie es heißt, vor der Industrialisierung und den über 400, die wir jetzt haben. Also da ist ja gewaltig was hinzugekommen, was in der Atmosphäre verblieben ist. Nicht alles bleibt in der Atmosphäre, aber eben vieles. Da sollen die Wälder was raussaugen, langfristig. Aber es entbindet uns nicht davon, alles andere zu tun in Sachen Klimaschutz. Überhaupt nicht.
Man kann wohl gar nicht drastisch genug formulieren, wie umfassend der Westen in Afghanistan gescheitert ist. Seit 40 Jahren verwüsten Aufstände und Kriege das Land. Die US-geführte Militärintervention nach den Anschlägen vom 11. September 2001 brachte kein Ende der Gewalt, im Gegenteil. Die Bundesregierung schickte Kampftruppen und zog sie 2014 wieder ab. Stabiler war die Lage da nicht, im Gegenteil. Das Land bleibt zerrissen, die Regierung schwach, der Widerstand der radikal-islamischen Taliban tödlich. Anschläge gehören zum mörderischen Alltag für viele Menschen. Wenn also die militärische Intervention gescheitert ist und auch der Versuch, das Land auf vielen verschiedenen Ebenen zu stabilisieren, was bleibt dann eigentlich? Etwas Licht am Ende dieses Tunnels verspricht ein neuer Ansatz. Verhandlungen der Regierung mit ihren ärgsten Widersachern, mit den Taliban also. Versuche gibt es da schon eine ganze Weile und zwar auf verschiedenen Ebenen. Und auch die Bundesregierung will helfen, diesen Dialog einzufädeln. Eine Konferenz im Golfemirat Katar endet jetzt mit der vorsichtigen Hoffnung auf einige Fortschritte. Silke Dittrich ist unsere Korrespondentin für Afghanistan. Hallo Silke.
Hallo, hi.
Bleiben wir also bei dieser Konferenz vielleicht zum Anfang. Was hat die denn gebracht?
Also erstmal hat es was gebracht, dass tatsächlich Vertreter der Regierung da saßen. Es waren auch noch Vertreter der Zivilgesellschaft mit dabei. Fast 50 Leute zusammen mit den Taliban, weil das war bislang immer eigentlich das, was die Taliban von vornherein gesagt haben, mit der Regierung selber verhandeln wir nicht. Die haben seit einem Jahr Gespräche mit den USA, sagen aber, die Regierung ist sowieso nur eine Marionette der USA, also müssen wir nicht mit denen reden. Deswegen war die Voraussetzung auch, dass die Menschen, die jetzt da waren, nicht offiziell als Regierungsvertreter da waren, dass sie als Privatpersonen da waren. Aber ich glaube, so was ich von allem jetzt mitbekommen habe, weil es hat natürlich alles hinter verschlossenen Türen stattgefunden, war es wahnsinnig wichtig, dass da überhaupt erstmal ein Dialog stattgefunden hat, dass die Leute sich untereinander austauschen konnten, dass sich ja die Menschen einfach zusammengesetzt haben und mal gesagt haben, was wäre eigentlich, wenn? Wann endlich mal, du hast es eben gesagt, seit 4 Jahrzehnten Krieg in diesem Land tatsächlich Frieden wäre, was wäre eigentlich nötig, was ist wichtig, dass man sich mal verständigt und einfach mal miteinander austauscht, weil da saßen unglaublich unterschiedliche Afghanen sozusagen an einem Tisch.
So, und wenn man jetzt hört, dass es eines vor allem gibt, nämlich so etwas wie das Versprechen, wenn nicht ganz auf Gewalt zu verzichten, dann doch den Versuch zu machen, die Gewalt zumindest zu verringern. Ist das ein handfestes, ein konkretes Ergebnis eines solchen Treffens, auf das man auch zählen kann?
Ja, das haben ehrlich gesagt dann auch wiederum alle danach gesagt, das sei ja alles nicht bindend. Das ist ja jetzt auch keine richtige formelle Verhandlung gewesen. Das Papier, was dann am Ende jetzt da rausgekommen ist, ist eine Absichtserklärung. Da hat keiner irgendwie eine Unterschrift drunter gesetzt und hat gesagt, das muss jetzt auf jeden Fall so geschehen. Man muss dazu auch noch mal sagen, dass die Taliban sowieso in den letzten Jahren gesagt haben, dass Zivilisten nicht das Ziel der Anschläge sind. Die haben immer nur gesagt, unsere Anschläge richten sich entweder gegen die ausländischen Truppen oder gegen die Regierung, die sozusagen die ausländischen Truppen mit unterstützt. Aber es sind eben wahnsinnig viele Zivilisten dabei umgekommen. Und jetzt haben sie es dann nochmal festgehalten und gesagt, dass es eben keine Anschläge auf religiöse Zentren geben soll, nicht auf Schulen, nicht auf Krankenhäuser, nicht auf Basare, nicht auf Wasserdämme. Dass das jetzt da steht, ist dann vielleicht, sage ich mal, da kann man sie zumindest moralisch dann nochmal dran messen. Weil auch den Taliban ist daran gelegen, natürlich ein, ja, also eigentlich so aus der Bevölkerung sozusagen Unterstützung zu bekommen. Die wollen ja auch nicht nur als die Buhmänner dastehen.
Und können wir deswegen vielleicht annehmen oder zumindest hoffen, dass es in absehbarer Zeit dann weniger Gewalt geben wird, obwohl das Treffen so unverbindlich war, obwohl es gleichsam ein privates Treffen für den Staat erstmal für den Anfang gewesen ist?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass alle darauf hoffen, zumindest jetzt an diesen zwei Tagen. Das war, glaube ich, mal so ein Gefühl für viele Afghanen, die Frieden gar nicht kennen, dass sich zwei Tage mal komplett friedlich anfühlen können, weit außerhalb der Heimat, nämlich nicht in Afghanistan. Die waren da in einem geschützten Raum, die konnten argumentieren, debattieren und mussten keine Angst haben, dass irgendjemand eine Waffe zieht. Wie das dann jetzt zu Hause aussieht, ganz ehrlich, ist auch der Islamische Staat aktiv in Afghanistan. Und es war auch kurz bevor die Konferenz überhaupt stattgefunden hat, haben die Taliban einen Anschlag verübt. Das sollte eigentlich den Geheimdienst treffen, aber dabei ist auch wieder eine Schule getroffen worden. Unheimlich viele Schüler sind dabei verletzt worden. 180 Verletzte hat es gegeben, 14 Tote. Das heißt, die Frage ist jetzt wirklich, ob die sich zurücknehmen oder nicht. Ich würde da jetzt noch nicht meine Hand für ins Feuer legen.
Mhm. Anschläge, ich habe das angedeutet, sind gleichsam der Alltag in Afghanistan und das seit langer, langer Zeit. Wir hören eigentlich immer nur, dass es immer noch schlimmer wird. Du bist ja regelmäßig im Land unterwegs. Ist es so zerrissen, ist es so geschunden, wie ich es versucht habe anzudeuten?
Es ist es in der Tat. Ich kann selber gar nicht in alle Landesteile reisen, weil ich habe jetzt auch überlegt, demnächst steht noch mal ein Jahrestag an. Das ist in Kunduz. Wie komme ich überhaupt nach Kunduz rein? Kunduz Stadt ist schon zweimal von den Taliban überrannt worden. Die Provinz, da kann sich das jeden Tag quasi ändern und man weiß nicht genau, ist das jetzt Taliban-Gebiet oder ist das ein umkämpftes Gebiet? Man geht davon aus und sagt, dass jetzt 50% des Landes quasi schon in den Händen von den Aufständischen liegen, 50% noch in der Regierung. Das ist also quasi so eine Patt-Situation. In Kabul oder ich bin dann manchmal auch in Mazar-i-Sharif, da ist es ein bisschen ruhiger, da spürt man das jetzt nicht jeden Tag. Aber auch da gehen natürlich die Bomben hoch. Auch da kann jederzeit was passieren. Vor allen Dingen in der Nähe von Regierungsgebäuden, wo wir natürlich auch oft hingehen. Und was einen da eigentlich ständig auch immer wieder an den Krieg erinnert, sind diese wahnsinnig hohen Mauern, Stacheldraht, überall bewaffnete Soldaten. Die Leute, ja, verbarrikadieren sich da quasi und dieses entspannte Leben auf der Straße findet da eigentlich kaum noch statt, weil überall auch Straßensperren sind.
Und jetzt sind ja viele Strategien schon gescheitert in Afghanistan, die militärische in jedem Fall, aber auch alle Bemühungen, die Zivilgesellschaft aufzubauen, das Land halbwegs zu entwickeln. Muss man unterm Strich sagen, Verhandlungen mit den Aufständischen, Verhandlungen mit den Taliban, das könnte so etwas wie die letzte Möglichkeit, der letzte Ausweg auf dem Weg zu mehr Frieden oder weniger Gewalt, sagen wir mindestens, sein?
Ja, auf jeden Fall würde ich zu 100% unterschreiben, weil das sagen eigentlich alle Experten, militärisch ist da nichts mehr zu gewinnen. Also ich meine, da waren die NATO-Truppen jetzt lang genug da, sind natürlich im großen Teil abgezogen, aber die afghanischen Sicherheitskräfte schaffen es nicht alleine, sich gegen die Taliban zu stemmen. Ich habe eben schon gesagt, es gibt diese Patt-Situation im Land, aber auch da, die Taliban sind auch kriegsmüde. Auch die werden wahrscheinlich es nicht schaffen, das ganze Land sozusagen zu überrennen, zumindest nicht, solange noch die internationalen Truppen da sind. Also gibt es in der Tat nur diese eine Möglichkeit, weil die Taliban sind ein Fakt, den man nicht wegdiskutieren kann. Und sie sind einfach auch da geblieben. Man hat sie nicht damals irgendwie, nur weil man das Regime gestürzt hat, sie sozusagen vernichtet, ausgerottet oder wie auch immer. Die große Frage wird natürlich jetzt in Zukunft sein, das sind sehr viele Kämpfer dann eben in dieser Truppe. Wie kriegt man das hin, dass die in normale Jobs kommen? Es gibt noch wahnsinnig viele Fragen eigentlich, bevor es überhaupt zu einem Friedensabkommen kommen kann, weil die Taliban sind auch überhaupt nicht mit einer demokratischen Struktur einverstanden. Die sagen, warum sollten Leute uns wählen? Wir sind von Gott gesandt, also werden die das gerne so wieder haben wollen, wie sie es vorher auch gemacht haben, dass sie Ältestenräte dann da haben und eben nicht vom Volk gewählt werden sollen. Also da stehen noch so viele Fragen eigentlich auf dem Tableau, aber es ist in der Tat die einzige Chance.
Man fragt sich ja auch gleich, wie sollen überhaupt Brücken möglich sein? Wie soll es eine Verständigung mit einer Gruppierung geben, die ja nun wirklich zu den islamischen Fundamentalisten zählt, die nichts von Frauenrechten halten? Wir erinnern uns, die haben Musik verboten damals in der Zeit, als sie das Land beherrscht haben. Kannst du dir vorstellen, auf welchem Wege man da zur Verständigung kommen könnte?
Ich frage mich die ganze Zeit, ob die mittlerweile in der Tat so ein bisschen Kreide gefressen haben, ob die sich ein bisschen auch modernisiert haben. Das war natürlich auch eins der Top-Themen. Es waren auch 11 Frauen jetzt mit in Doha bei der Konferenz. Und da war die Frage, wie sieht's mit den Frauenrechten aus? Und angeblich haben die Taliban dann gesagt, ja, in einer islamischen Art und Weise würden wir dem das schon zugestehen. Andere Interviews hat es mit Taliban-Führern gegeben, die dann sagen, durchaus würden wir auch unterstützen mittlerweile, dass Frauen zur Schule gehen, weil sie zum Beispiel haben wollen würden, dass Frauen in den medizinischen Bereich gehen, entweder Ärztinnen werden oder Krankenschwestern. Es ist die große Frage, ob die jetzt einfach nur so tun, als ob, und dann ein bisschen auf die Zivilgesellschaft zugehen, oder ob sie auch anerkennen, das ist mittlerweile ein Faktum, auch hier in unserem Afghanistan, denn in den letzten 2 Jahrzehnten hat sich eine unglaubliche, vor allem in den Großstädten natürlich, ein bisschen westlich orientierte, gut gebildete Elite da gebildet, die auf keinen Fall mehr dahinter zurück will und die dann das Land verlassen müssten. Also irgendwie muss man sich da einigen, inwieweit man ihnen da trauen kann, ganz schwer das einzuschätzen.
Und Schnittmengen kann man sich ja wirklich schwer vorstellen oder sowas wie eine Machtteilung oder so. Das kann man sich wirklich beim besten Willen nicht denken, obwohl wir alle wissen, ist es in solchen Bürgerkriegssituationen immer so, dass die Gegner aufeinander zugehen müssen und irgendwie eine Übereinkunft finden müssen, aber es ist wirklich schwer vorstellbar. Die Deutschen versuchen ja ein bisschen zu helfen. Da gibt es sogar eine ganz prominente Rolle, die ein deutscher Diplomat einnimmt, Markus Potzel, der mal Botschafter war und das jetzt die Gespräche mit vorbereitet und mit organisiert hat in Doha. Ist das ein Pfund, das die Deutschen da in der Hand haben? Haben die einen Hebel, um möglicherweise solchen Gesprächen dann den Weg zu ebnen, dass die auch jetzt die nächsten vielleicht noch erfolgreicher und noch konkreter werden könnten?
Ich glaube vor allen Dingen, die afghanische Regierung setzt sehr auf die Deutschen. Also die haben natürlich insofern schon mal gute Erfahrungen gemacht. Damals, als das Taliban-Regime gestürzt wurde sozusagen, gab es in Bonn ja auf dem Petersberg diese Friedenskonferenzen und auch Abkommen, dass dann Afghanistan damals in eine Demokratie übergeführt wurde. Wir sind mit die größten Truppensteller nach den USA in der NATO und es gibt einfach auch schon eine 100-jährige deutsch-afghanische Freundschaft. Auf dem baut zumindest, ehrlich mal, glaube ich, zumindest das Vertrauen der Regierung auf. Ich weiß nicht genau, inwiefern die Taliban jetzt auch den Deutschen trauen, weil die sagen eigentlich von vornherein, die Ausländer sollen sich komplett raushalten. Ich glaube, in dem Fall fanden sie es wahrscheinlich gut, weil in Doha ja auch sehr darauf geachtet wurde, dass wir Deutschen quasi nur in der Tat die Einlader waren. Also wir haben dafür gesorgt, dass welche Leute da hinkommen und haben dann irgendwie die Reisekosten quasi mitbezahlt. Aber in dem Moment, nachdem die Eröffnungsrede gehalten wurde von Herrn Potzel, ist er auch rausgegangen und dann hat es keinen ausländischen Vermittler mehr gegeben. Es gab noch so ein paar Mediatoren, aber da haben dann alle gesagt, wir mischen uns da nicht mit ein. Das ist jetzt ein absolut innerafghanischer Dialog und damit haben wir jetzt erstmal nichts zu schaffen und das ist, glaube ich, eine vertrauensbildende Maßnahme auch auf Seiten der Taliban gewesen.
Wenn es bestmöglich jetzt weitergeht, was passiert dann als nächstes?
dann finden noch mehr Treffen statt, ehrlich gesagt. Weil das ist das, was, glaube ich, gerade alle hoffen. Weil die größte Angst, die viele vor allen Dingen in der Zivilgesellschaft in Afghanistan haben, ist, seit einem Jahr finden Treffen zwischen den USA und den Taliban statt. Und die USA haben ein großes Interesse. Die sagen, wir wollen eigentlich nur, dass hier der Afghanistan kein Hort mehr für internationalen Terror ist. Das heißt, die Taliban sollen denen sozusagen Garantien geben, dass nicht wie damals irgendein neuer Osama bin Laden sozusagen da unterkommen kann. Und die Taliban sagen, das Wichtigste für uns ist, dass die ausländischen Truppen abziehen. Und wenn die beiden sich sozusagen einigen, nur darüber, was passiert dann? Was passiert dann mit den Afghanen im Land? Wird es weiterhin eine Demokratie geben? Wir haben die Frauenrechte eben angesprochen. Das ist nicht Teil der Verhandlungen, die die USA und Taliban gerade führen. Deswegen setzen jetzt alle darauf, dass es eben noch so einen innerafghanischen Dialog gibt mit Leuten aus der Regierung, mit Leuten aus der Zivilgesellschaft, die alle ein Wort mitreden wollen, weil die stecken immerhin alle auch schon seit 4 Jahrzehnten mit in diesem Krieg.
Das war der Tag im Deutschlandfunk. Danke fürs Zuhören. Gerne bis morgen. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.